Over the past two decades, a series of crises in finance, health, energy, and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination.
Das war Mark Carney, der kanadische Premierminister, der mit seiner Rede auf dem Wirtschaftsforum Davos einen Nerv traf, als er von einem Bruch der alten Weltordnung sprach, die nicht mehr zurückkäme. Stattdessen müssten sich die Mittelmächte der Welt zusammentun, um nicht von den Großmächten USA und China zerrieben zu werden. Eben zu diesen Mittelmächten gehört auch die EU. Und die steht stärker denn je unter Druck. Denn spätestens seit Anfang diesen Jahres ist klar geworden, dass sie auf sich allein gestellt ist. Während Russland weiter einen Krieg in der Ukraine führt, muss Europa nicht nur weitere handels- und sicherheitspolitische Konflikte mit den USA fürchten, sondern auch eine Verschärfung des China-Schocks. Wie immer möchten wir zu Anfang des Jahres in dieser Podcast-Folge des EU2Go-Podcasts einmal auf das Jahr blicken und fragen uns, nach diesem turbulenten Start, was steht 2026 an für die EU? Und ich freue mich sehr, für diese Aufgabe heute meinen Co-Direktor Nils Redeker im Studio zu haben. Hallo Nils.
Hallo du.
Wir sind ins Jahr gestartet. Erst mit der Entführung des venezolanischen Präsidenten durch die USA und dann die Drohung Trumps, sich Grönland einzuverleiben. Viel Aufregung im ersten Monat, in den ersten Wochen. Jetzt haben wir Anfang Februar. Wie schaust du auf diesen ersten Monat in 2026?
Also erstmal war das natürlich absolut wild, auch für uns. Wir hatten, glaube ich, an dem Dienstag nach dem Wochenende, nachdem Trump diese Zölle angedroht hatte, eine Diskussionsveranstaltung mit dir, Tu, die wir dann völlig umschmeißen mussten und wo es dann plötzlich nur noch darum ging, wie soll man reagieren. Am Mittwoch hatten wir dann einen internen Workshop, wo wir die Davos-Rede von Trump alle konsterniert angeschaut haben und sehr konkret darüber nachgedacht haben, auch was kann man jetzt eigentlich genau machen. Und am Mittwochabend saßen wir dann beim Workshop-Dinner und die Zolldrohung war schon wieder abgeblasen. Insofern, ja, war das chaotisch für uns alle, für die EU als Ganzes natürlich auch. Jetzt sind ein paar Wochen ins Land gegangen und ein bisschen der Staub setzt sich. Und die große Frage ist, welche Lehren zieht Europa eigentlich aus diesem ersten Monat für das Jahr 2026?
Welche Lehren wären das denn?
Na, also die erste, die hast du schon angesprochen, ist, dass, glaube ich, die Erkenntnis klar ist, die EU ist in der transatlantischen Beziehung erstmal allein zu Hause. Ich glaube, es ist jetzt fundamental klar. Die Sicherheitsstrategie letzten Jahres hat das schon aufgemacht, aber diese amerikanische Administration ist kein Partner der EU, die EU in vielen Fragen als Gegner. Man ist sicherheitspolitisch auf sie angewiesen, kann sich aber in letzter Konsequenz nicht auf sie verlassen. Und es ist auch völlig klar, dass jede Form von Verabredung und Agreement, das man mit dieser amerikanischen Regierung trifft, nicht beständig ist. Und das ist, glaube ich, auch die Lehre jetzt aus Grönland. Es ist völlig unklar, wann kommt das zurück? Kommen Zolldrohungen wieder? Geht es um die nächste Frage dann? Also man muss sich darauf einstellen, dass das eine Riesenunsicherheitsherd bleibt. Das ist, glaube ich, die erste Lehre.
Ja, ich glaube, in der Veranstaltung, die du angesprochen hast, da ging es auch viel um Unsicherheit und dass wir jetzt wahrscheinlich auch einfach weiter auf die Unsicherheit blicken. Gleichzeitig ist aber auch die zweite Lehre aus diesem Ganzen, dass europäische Geschlossenheit wirkt. Also was wir ja auch als Antwort auf diese Zolldrohung gesehen haben, die du schon genannt hast, war ja wirklich eine geschlossene und auch entschlossene Reaktion der EU. Natürlich auch teilweise in unterschiedlichen Nuancen, aber zu sagen, okay, da müssen wir jetzt drauf reagieren und zwar darauf müssen wir gemeinsam reagieren. Und ich glaube, das lag halt auch daran, dass es nicht nur ein Handelskonflikt war, auch wenn man natürlich mit Handelsmaßnahmen oder Handelsgegenmaßnahmen reagiert hätte, sondern dass es diesmal um die territoriale Integrität und Souveränität von Grönland und von Dänemark ging.
Total. Und ich glaube, diese Verquickung ist spannend und das ist die dritte große Lehre für 2026 ist, dass diese wirtschaftspolitischen Debatten zunehmend unter der Perspektive geführt werden, wir brauchen wirtschaftliche Stärke aus geopolitischen Gründen. Wenn wir uns sie von einer Trump-Administration herumschubsen lassen wollen, wenn wir glaubwürdig darin sein wollen, wir können uns auch einen Handelskonflikt leisten und Gegenmaßnahmen leisten, dann brauchen wir dafür eine gewisse wirtschaftliche Stärke und die haben wir nicht. Europa hat in vielen Ländern ein Wachstumsproblem und ich glaube, die Debatte, wie man das lösen kann, wird jetzt zunehmend unter der Linse geführt, wie erhöhen wir das wirtschaftliche Gewicht, das wir in die geopolitische Waagschale werfen können.
Wo stehen wir denn da in diesen Diskussionen? Also Wettbewerbsfähigkeit ist ja kein neues Thema, aber jetzt hier Anfang des Jahres, was ist der Stand der Dinge?
Das Interessante ist, wir haben nächste Woche am 12. Februar einen informellen Gipfel. Umgebung um Brüssel herum treffen sich die Staats- und RegierungschefInnen und haben auch Enrico Letta und Mario Draghi eingeladen, um nochmal darüber zu sprechen, was man jetzt wirklich tun kann, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Zwei Sachen sind daran spannend. Das erste ist, dass Enrico Letta und Mario Draghi eingeladen werden, immer noch. Diese Berichte sind jetzt 1,5 bis 2 Jahre alt fast. Die typische Halbwertszeit von so Berichten ist kürzer. Insofern finde ich schon mal ein Verdienst von den beiden, dass sie immer noch im Gespräch sind und immer noch ein Referenzpunkt sind für die Frage, was machen wir eigentlich? Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, aber auch nächste Woche auch konstatieren, dass quasi alle Letta und Draghi im Mund führen. Aber wenn man sich die real existierende Politik anschaut, man jetzt nicht den Eindruck hatte, dass die Staats- und Regierungschefin und die EU-Offiziellen diese Berichte in letzter Konsequenz gelesen und verinnerlicht haben.
Was sind denn die Punkte, die die EU und auch die Mitgliedstaaten jetzt gerade aus diesen Berichten mitnehmen, die sie vielleicht nicht mitnehmen sollten und welche Punkte sollten sie mitnehmen?
Na, man muss sagen, dass das erste Jahr der von der Leyen-Kommission sehr von einer Deregulierungsagenda geprägt war. Und das ist interessant, ne? Weil in dem Moment, wo wir eigentlich alle über die Epochenbruch sprechen, über die Zeitenwende, die Weltwirtschaft ändert sich vollkommen, ist die EU in der Diagnose, was schiefläuft, sehr bei sich. De facto sagt man, wir haben es übertrieben mit Berichtspflichten, mit Regulierung, mit Klimagesetzgebung. Das müssen wir zurückdrehen und wenn wir das uns gelingt, dann kommen wir wieder wirtschaftlich in die richtige Bahn. Dazu dann ein paar neue Handelsabkommen und Lippenbekenntnisse zum Binnenmarkt. Aber die wesentliche Gesetzgebung ist eben im Bereich Deregulierung passiert. Die Omnibusse, über die wir hier gesprochen haben, die Frage von Verbrenner aus und so weiter. Das ist das, was konkret passiert ist. Und ich glaube, daran sind zwei Sachen problematisch. Das eine ist, dass die ökonomischen Effekte davon gering sein werden. Die Kommission selbst sagt, die 10 Omnibusse, die sie bisher vorgeschlagen haben, führen zu Kostenersparnissen von 12 Milliarden Euro im Jahr. Die Kommission hat jeden Anlass, da sehr optimistische Schätzungen zu geben und 12 Milliarden sind 0,007% des EU-BIPs. Das ist keine Wachstumsstrategie, das ist ein Rundungsfehler. So, Punkt. Und das andere ist natürlich auch politisch, würde ich sagen, schwierig, weil du damit eine Geschichte erzählst, die die Gegner der EU am Ende besser erzählen können. Nämlich, dass alles in Ordnung wäre, wenn nicht diese wahnsinnigen Leute in Brüssel die ganze Zeit Regeln erlassen würden, die sinnlos sind, die aber unsere Industrie drangsalieren und uns das Wachstum rauben. Und die Frage ist, kommt man aus dieser Erzählung raus und wendet sich hin zu den Kern der Letta und Draghi-Berichte? Da war quasi die Frage Bürokratieabbau schon immer mit angelegt, aber natürlich war das nicht der Hauptpunkt, den diese beiden ehemaligen italienischen Premierminister gemacht haben.
Und was waren die Hauptpunkte? Also wenn die EU momentan mit der Deregulierung falsche Ziele setzt, was wären die richtigen? Was sollte sie machen?
Tatsächlich schreibe ich gerade mit Lukas Gutenberg und Sandra Tordois dazu ein Stück von Bertelsmann Stiftung und dem Center for European Reform. Ich glaube, wenn man jetzt ins Jahr 2026 schaut, dann müssten es eigentlich drei Prioritäten sein. Der erste ist, Carneys Rede hat ja auch immer gesagt, in einer Welt, in der geopolitische Rivalität herrscht, müssen wirtschaftliche Stärke erstmal zu Hause gebaut werden. Und zu Hause heißt in diesem Fall natürlich auch in den Mitgliedsländern. Wir haben in Polen letztes Jahr ein Wachstum von 3,8% gesehen, in Spanien von 2,8%, in Portugal von 2,4%. Das sind alles Länder, die sich in der EU im Binnenmarkt bewegen mit dem gleichen Regelwerk und denen es wirtschaftlich ganz gut geht. Das heißt also, das maue Wachstum in Deutschland, in Italien, in Frankreich kann nicht ursächlich an der EU liegen, liegt dann an Reformen, die hier passieren müssen im Bereich Arbeitsmarkt, Flexibilität, die demografische Druck auf die Sozialsysteme so. Als erstes, glaube ich, man muss einfach zu Hause, so bescheuert es klingt, seine Hausaufgaben machen. Das zweite ist, es braucht eine gemeinsame Antwort auf diese großen wirtschaftlichen Herausforderungen, die Welt Europa gerade stellt. Und das ist ganz wesentlich, das haben wir oft hier besprochen, die Frage von chinesischen Überkapazitäten. Also Tatsache, dass China mit einer sehr aggressiven Industriepolitik in Kernbereiche der europäischen Industrie vordringt, dass wir gleichzeitig das Problem haben, dass die USA als Absatzmarkt ausfallen und dass wir hohe Energiepreise haben aufgrund des russischen Angriffskriegs. So. Darauf braucht es eine gemeinsame Antwort, ganz wesentlich handelspolitisch. Ich glaube, wir müssen nochmal sehr viel stärker über defensive handelspolitische Maßnahmen gegenüber China nachdenken, die dann auch horizontaler wirken und nicht so klein, wir machen hier mal eine Antisubventionszoll und da mal was anderes. Wir müssten über die Industriepolitik nachdenken. Ist gut, dass wir jetzt über eine Made in Europe Preferences auf europäischer Ebene gerade in strategischen Sektoren sprechen. Also die Vorstellung, dass europäisches Geld nur an Sektoren fließt, wenn sie tatsächlich auch in Europa produzieren. Da haben wir ja letztes Jahr über das in dem Fall Autos viel gesprochen. Das wird jetzt quasi die große Frage sein, wie macht man das de facto? Das ist gut. Aber natürlich braucht man dafür auch mittelfristig gemeinsames Geld. Da haben wir jetzt die MFR-Verhandlungen. Verhandlungen, die anstehen, wo es genau darum gehen wird. Die Frage ist, sind wir bereit, mehr Geld für tatsächlich EU-Industriepolitik und Wettbewerbsfähigkeit auf europäischer Ebene auszugeben? Das ist das Zweite, also quasi Industrie- und Handelspolitik. Und das Dritte ist, man muss in diesem Binnenmarktagenda halt von den Lippenbekenntnissen auf konkrete Politik umschwenken. So, und manchmal hat man den Eindruck, alle stellen sich vor, der Binnenmarkt, ja, das sind irgendwie alle möglichen technokratischen Hürden, und wenn wir die einfach abbauen würden, dann könnte man ganz viel erreichen, und das ist Quatsch. Die Binnenmarktagenda ist eine hochpolitische Frage. Geht am Ende darum, sind wir bereit, in ein paar Bereichen, in denen wir das noch nicht gemacht haben, föderaler zu werden. Also im Bereich Kapitalmarktunion wirklich Kompetenzen abgeben an europäischer Ebene. Nationale Systeme aufgeben, die nationalen Interessen natürlich im Moment sehr gut dienen. So. Und das ist was, wo quasi alle das immer im Mund führen und sagen, nein, wir müssen den Binnenmarkt stärken. Aber die Frage, ist man wirklich auch bereit, politische Kosten dafür in Kauf zu nehmen, ist noch ungeklärt, würde ich sagen.
Und was ist mit den Freihandelsabkommen, die EU momentan schließt? Also wir haben natürlich irgendwie Mercosur, aber auch ein neues Abkommen mit Indien. Das ist ja gerade die große Welle, sich neue Partnerschaften zu erschließen. Wie viel Wirkung wird das haben?
Sagen, es macht absolut Sinn. Das ist geopolitisch essentiell. Wir können vielleicht auch gerade nochmal gleich darüber sprechen, warum das im Europaparlament schiefgegangen ist. Aber natürlich muss die EU in dieser Welt sich neue Partner suchen, um Importe zu diversifizieren, aber auch einfach um Allianzen zu bauen. So. Aber man sollte auch nicht den Fehler machen, zu glauben, dass das jetzt ein Wachstumsmotor ist. Kurzfristig. Also die Bertelsmann Stiftung hat gerade eine Studie rausgegeben, wo sich angeschaut haben, was würde passieren, wenn man alle neuen Freihandelsabkommen, die man gerade verhandelt, jetzt abschließen würde und alle bestehenden Abkommen auf das, glaube ich, das Niveau von Japan bringen würde, also wirklich zu tiefen Abkommen machen würde. Und der Wachstumseffekt über 5 Jahre wären, glaube ich, 0,6% des EU-BIPs. Das ist alles irgendwie hilfreich und sinnvoll in der mittleren Frist, aber es ist kein Wachstumsmotor in der kurzen Frist. Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen geopolitisch sinnvoll, aber natürlich jetzt keine Wachstumsstrategie. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich habe es sehr stark gemacht, man müsste eigentlich jetzt irgendwie mehr auf die Beine kommen und sagen, man nimmt sich diese wirtschaftspolitische Agenda auch gemeinsam vor und ist bereit, da heilige Kühe zu schlachten. Das würde eine gewisse europäische Geschlossenheit voraussetzen. Du hast gesagt, der große Grönland-Moment der EU war, dass die Europa gezeigt hat, dass man in dieser Frage zumindest jetzt sehr geschlossen war. Das ist ja aber nicht die Diagnose, die allgemein gestellt wird an die EU im Jahr 2026. Was ist denn dein Gefühl dafür, wie geschlossen Handlungsfähigkeit geht Europa in dieses Jahr 2026?
Ja, also ich glaube, das ist total die spannende Frage, weil auch Teil dieser Erzählung über Europa momentan ist ja nicht nur, dass wir wirtschaftlich von Bürokratie drangsaliert werden und irgendwie aus Brüssel gehemmt werden, sondern auch, dass die EU gar nicht in der Lage ist, wirklich zu handeln. Und dass in dieser neuen Welt die EU auch einfach zu langsam ist, um gegen die USA oder gegen China schnell und effizient reagieren zu können. Was wir momentan aber sehen, auch in dieser Debatte, ist eine Verschiebung, wie EU-Entscheidungen getroffen werden. Eben auch als Reaktion auf diese neue geopolitische Lage. Und ich würde sagen, da sehen wir auch verschiedene Ebenen. Also einmal irgendwie auf Seiten der Mitgliedstaaten, dann irgendwie das Parlament ist natürlich jetzt nochmal ganz anders, da kann man nicht drüber reden. Und auch so grundsätzlich, wenn wir darüber nachdenken, machen wir Dinge im EU-Rahmen oder machen wir Sachen im europäischen Rahmen, also wirklich auf Europaebene, auch mit Nicht-EU-Staaten. Auf mitgliedstaatlicher Seite, was wir da sehen, ist schon eine Verschiebung weg von immer den Konsensus suchen. Also eine Entscheidung zu treffen, ist quasi wichtiger geworden, als immer alle Mitgliedstaaten mitzunehmen. Es war ja traditionell, war das ja so, auch dort, wo man mit qualifizierter Mehrheit entscheiden kann, wurde immer versucht, alle Mitgliedstaaten mitzunehmen. Also wo es geht, möchte man schon, dass alle Länder dabei sind, alle Regierungen dabei sind. Da geht die EU jetzt ein bisschen von weg. Und das hat man ja bei Mercosur zum Beispiel gesehen, also dem Handelsabkommen, das im Rat gegen Frankreich und gegen Polen verabschiedet wurde. Also zwei große Mitgliedstaaten und zwei Mitgliedstaaten, die auch wirklich in der Mitte der EU stehen, ne? Und bei denen man eigentlich sonst versucht, einen Kompromiss zu finden. Und ich glaube, da sehen wir wirklich diese Verschiebung. Okay, effiziente Entscheidungen treffen ist wichtiger geworden als alle Mitgliedstaaten mitzunehmen, minus vielleicht Ungarn.
Ich würde sagen, das ist auch gerade in dieser wirtschaftspolitischen Debatte total wichtig, ne? Weil wir es ist so en vogue geworden, über die Koalitionen von Willigen zu sprechen oder zu sagen, wir gehen jetzt einfach mal in einer kleinen Gruppe voran. Bei den ganzen Binnenmarktthemen müssen wir das nicht machen. Wir haben ja da quasi qualifizierte Mehrheitsentscheidungen aus guten Gründen, weil wir historisch gelernt haben, dass da Konsens oft nicht möglich ist. Geht da eigentlich darum zu lernen, es ist in Ordnung, sich gegenseitig zu überstimmen und überstimmt zu werden im Sinne von Integrationsschritten, so total. Weil du jetzt das Parlament angesprochen hast, jetzt wurde das im Rat, hat es geklappt. mit Mercosur. Im Parlament wurde jetzt entschieden, das erstmal an den Europäischen Gerichtshof zu übergeben zur rechtlichen Prüfung. Mit welchem Parlament müssen wir rechnen auf europäischer Ebene im 2026?
Bevor wir zum Parlament gehen, ich möchte noch mal kurz einen Moment beim Rat bleiben und noch mal zwei Punkte hinzufügen. Einmal, was ja ganz spannend war, weil dieser Gipfel letztes Jahr im Dezember, da wo das große Schuldenpaket für die Ukraine beschlossen wurde und zum ersten Mal eben nicht mit allen Mitgliedstaaten. Also das wird ja jetzt mit der verstärkten Kooperation gemacht, weil eben Ungarn, Slowakei und Tschechien nicht mitmachen wollten, aber gesagt haben, wenn ihr das machen wollt, dann macht das so bitte ohne uns. Also es geht halt auch dort, wo es nicht qualifizierte Mehrheit ist, wenn eben die Mitgliedstaaten, die nicht mitmachen wollen, sagen, okay, das ist dann eure Sache, wenn ihr das machen wollt. Und dann die andere spannende Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben, ist ja diese neue E6-Initiative von Lars Klingbeil und unserem Finanzminister, der jetzt in bestimmten Binnenmarktbereichen oder wirtschafts- und finanzpolitischen Bereichen der EU mit einer Gruppe von 6 Mitgliedstaaten vorangehen möchte.
Ja, und ich glaube, das ist auch gut. Ich glaube, die Diagnose ist zu sagen, wir müssten jetzt in 4 Bereichen, ich glaube, es geht im Wesentlichen um Kapitalmarktunion und Stärkung des Euros in seiner internationalen Rolle, Verteidigungsfinanzierung und kritische Rohstoffe. Wir müssen da ausbrechen aus quasi den langsamen und verstaubten Prozessen, die wir da im Moment haben, und wir wollen als 6 Mitgliedsländer was voranbringen und dem mehr politische Gewicht verleihen. Ich glaube, das ist richtig. Wichtig ist, dass man am Ende dann aber das nutzt, um zu 6 zu Positionen zu kommen, mit denen man dann Rat und Kommission vor sich hertreibt. Weil ganz simpel, bei der Kapitalmarktunion hilft es uns halt nicht wahnsinnig viel, wenn wir zu 6 da irgendwas basteln, was parallel läuft zu den ganzen Prozessen, die wir auf europäischer Ebene haben. Ne? Geht da sehr darum, da hat die Kommission Vorschläge gemacht zu Fragen wie gemeinsame Aufsicht. Und zu kommen jetzt Vorschläge im Bereich zum Beispiel des 28. Regimes. Die Frage ist, kriegt man eine gemeinsame Position hin, sagt, das sind unsere roten Linien und dahinter wollen wir auch nicht zurückfallen, um diese EU-Prozesse voranzuschieben. Dafür brauchen wir jetzt nicht nochmal eine Sideshow, wo irgendwie ganz andere Dinge entwickelt werden zu 6. So. Aber ich glaube, das ist auch eine Frage. Ne? Also quasi, wie kann man in kleineren Gruppen Dinge vorantreiben, die dann im EU-Rahmen funktionieren und treiben. Und gerade weil man dann ja hier auch viel mit qualifizierten Mehrheitsentscheidungen machen kann, ist es so wichtig, dass man sagt, okay, wenn wir zu 6 als die großen Mitgliedsländer zusammenkommen und eine gemeinsame Position finden, super. So. Aber jetzt nochmal zurück. Ich will dich nicht rauslassen, um dass du einmal zum Parlament was gesagt hast. Also, wie zerstritten, wie unzuverlässig oder wie normal ist es, was da gerade passiert im Europaparlament?
Ja, das Europaparlament ist der zweite Faktor in dieser Frage der Handlungsfähigkeit. Ne? Gerade hier in Berlin und aus den Mitgliedstaaten haben wir ja oft, das Parlament ist so dysfunktional, mit dem kann man ja nichts machen und das ist einfach nur ein Bremser, wenn es darum geht, dass die EU Entscheidungen treffen kann. Und ich bin ja eigentlich ein Verfechter des Europaparlaments, aber tatsächlich muss ich sagen, in dieser Legislaturperiode ist es tatsächlich einfach wahnsinnig instabil. Also wir haben sehr instabile Mehrheiten in diesem Parlament.
Woran liegt das?
Naja, das liegt halt daran, dass die Mehrheit momentan in der Mitte sehr, sehr knapp sind. Es ist ja offiziell keine Koalition, sowas gibt es in der EU nicht, aber diese von der Leyen-Koalition, die auch die Kommissionspräsident trägt, ist einfach nicht mehr so stabil. Und was wir jetzt sehen, ist auch immer öfter Abstimmung mit rechts und mit rechtsaußen. Und auch Kompromisse, die auch in der Mitte des Parlaments dann nicht mehr halten, obwohl sie schon beschlossen wurden. Und ein Beispiel dafür war eben diese Omnibus-Abstimmung im November 2025. Und was passiert ist, gab eben diesen Kompromiss in der Mitte, das war relativ schwierig, das überhaupt hinzubekommen. Also gerade die EVP und die Sozialdemokraten saßen da lange zusammen, um das zu verhandeln. Und dann stand der Kompromiss, ehrlicherweise muss man sagen, auch, weil Manfred Weber und die EVP damit gedroht haben, es sonst mit rechts außen zu beschließen. Und der Kompromiss war da, dann wurde abgestimmt und dann ist es aber durchgefallen. Also es gab halt so viele Abweichler innerhalb dieser Mitte der Parteien und die Vermutung war, dass es bei den Sozialdemokraten war, dass die Abstimmung nicht durchgegangen ist. Und dann hat die EVP das Paket am Ende mit rechtsaußen abgestimmt. Da kommen verschiedene Sachen zusammen. Die Aufregung war ganz groß. Und ich glaube, die 3 Punkte, die in dieser Geschichte zusammengekommen sind, waren einmal, okay, die Mehrheiten sind so instabil, dass selbst wenn wir einen Kompromiss haben, können wir uns nicht darauf verlassen, dass die Parteien in der Mitte den dann auch wirklich mittragen, weil es zu viele Abweichler gibt. Dann, die EVP ist bereit, ihre eigene Machtstellung auch zu nutzen und wo es nötig ist, auch mit rechtsaußen abzustimmen. Und dann kam noch eine ganz spannende interinstitutionelle Perspektive dazu. Nachdem der Kompromiss nämlich durchgefallen ist in der ersten Abstimmung, gab es sehr viel Kritik auf Seiten der Mitgliedstaaten, auch von Friedrich Merz vom Europäischen Rat. Und die gesagt haben, das ist ein Riesenfehler, das müsst ihr korrigieren. Eigentlich darf ja der Europäische Rat dem Parlament nicht sagen, was es zu tun hat. Und die Parlamentspräsidentin hat aber darauf reagiert, Metsola, und gesagt, wir werden dafür sorgen, dass das Omnibus-Paket im Parlament durchkommt. Egal mit welchen Mehrheiten, und dann ist es eben mit Rechtsaußen entschieden worden.
Okay, aber jetzt das einmal nach vorne gedacht. Man könnte jetzt denken, quasi gerade nach diesem Januar und all dem, was weltpolitisch gerade einhagelt auf die EU, müssen die Abgeordneten im Europäischen Parlament verstehen, dass es jetzt irgendwie um was geht. Darum war ja diese Mercosur-Geschichte so ein Aufreger, dass man dachte, in dem Moment, wo es quasi wirklich darum geht, dass die EU zeigt, wir reichen die Hand an neue Partner nach jahrzehntelangen Verhandlungen, kommt das Europaparlament, nachdem man eigentlich eine Einigung gefunden hat, und sagt, aber das schieben wir jetzt doch nochmal wieder zum Europäischen Gerichtshof. Dann wiederum in Mehrheiten, gar nicht nur mit Rechtsaußen, sondern in einer seltsamen Koalition von Grünen bis Rechtsaußen. Wie glaubst du denn, geht das jetzt weiter? Glaubst du, es gibt jetzt eine neue Disziplinierung, auch aufgrund der Weltlage, in dem diese Mitteparteien sich mehr zusammenraufen? Oder müssen wir damit rechnen, dass es weiterhin sehr instabil bleibt bei Kernfragen?
Ja, also das Zeichen bei Mercosur aus dem Parlament war natürlich fatal, muss man kurz sagen. Also die haben das Abkommen nicht gestoppt. Das kann ja vorläufig angewandt werden, aber trotzdem. Und es ist auch ganz spannend, wenn man sich anschaut, wer dagegen gestimmt hat.
Wie das also zu einwerfen, man kann das jetzt provisorisch anwenden, theoretisch, auch wenn es noch zur Prüfung beim Europäischen Gerichtshof liegt. Das heißt, das Abkommen kann in Kraft treten, steht aber unter der Frage, ob es dann schlussendlich das Europäische Parlament zustimmt. Die Frage ist dann halt noch offen.
Genau. Und politisch wäre das natürlich schon schwierig für die Kommission zu sagen, wir machen das gegen den Willen des Parlaments. Aber was ich eigentlich sagen wollte, da hast du völlig recht. Die Mehrheiten in diesem Fall waren anders als beim Omnibus wirklich von links bis rechts außen. Und wenn man sich das anguckt, vor allem auch von den Abgeordneten der Länder, die auch im Rat schon dagegen gestimmt haben, ne? Also die Franzosen, die Polen, die Ungarn haben fast geschlossen gegen das Abkommen im Parlament gestimmt. Das heißt, hier war dann auch das Parlament nationale Interessen, die eben durch die Abgeordneten dann vertreten wurden. Und ich glaube, das ist schon die Frage am Ende, inwiefern werden wir eine, wie du sagst, Disziplinierung der Abgeordneten durch die eigenen Fraktionen sehen? Und da sehen wir schon Ansätze der Disziplinierung bei der EVP. Also die haben jetzt auch neue Sanktionsregeln eingeführt, dass sie sagen, Abgeordnete, die nicht mit der Fraktionslinie abstimmen, können sanktioniert werden. Weniger Redezeit, weniger prestigereiche Posten, weniger Einfluss innerhalb der eigenen Partei. Also ich glaube, dort gibt es jetzt schon Ansätze zu sagen, okay, wir müssen auch als Fraktionsspitze härter durchgreifen. Mal sehen, ob das andere Fraktionen auch machen werden.
Verstanden. Aber dann lass uns doch jetzt mal darauf gehen, für welche Fragen diese Mehrheiten eigentlich relevant werden. Also was sind die großen politischen Fragen, die 2026 auf die EU zukommen? Was würdest du in deinem Bereich sagen? Wo sollte man hinschauen?
Also in meinem Bereich würde ich tatsächlich sagen, sind vielleicht gar nicht so, welche Initiativen der Kommission stehen an, sondern welche Wahlen stehen an. Also wir haben ja ungarische Wahlen im April und das ist ja jetzt so eine Wahl, die auch als Schicksalswahl gilt für die EU. Kann die Macht von Viktor Orban in Ungarn gebrochen werden oder nicht? Und können wir bald wieder mit weniger Blockaden rechnen, gerade was die Außen- und Sicherheitspolitik angeht? Und das andere sind natürlich die Vorbereitung für die französischen Präsidentschaftswahlen. Also können wir dieses Jahr 2026 eigentlich noch mit Frankreich rechnen? Oder ist das innenpolitisch dann noch gelähmter, als es sowieso schon ist, weil jetzt das letzte Jahr von Emmanuel Macron ansteht und auch bald der Wahlkampf beginnt?
Ich glaube, das ist insofern auch wichtig, weil ja natürlich jetzt schon ein paar Sachen ausstehen, die relevant werden, ne? Also jetzt im wirtschaftspolitischen Bereich. Wir werden jetzt den Vorschlag sehen für einen Industrial Accelerator Act der Kommission Ende Februar. Das ist die große Frage von, ist die EU bereit, industriepolitisch jetzt wirklich einen nächsten Schritt zu gehen, sowohl was einfache Regulierung für bestimmte Industrien zu machen, aber auch die Frage von, sind wir bereit, europäische Präferenzen anzuwenden, wenn es darum geht, öffentliche Gelder zu verteilen, koppeln wir die an die Bedingungen, dass in Europa produziert wird oder in Europa plus engen Partnerländern. So. Das zweite ist dieses Finanzmarktintegrationspaket, das hat die Kommission schon letztes Jahr vorgelegt. Da wird es jetzt ganz konkret darum gehen, wie sind wir bereit, gemeinsame Aufsicht von Kapitalmärkten tatsächlich zu stärken. Es kommt das 28. Regime, diese große Idee davon, wir machen nochmal ein neues Unternehmensregime auf, das parallel läuft zu nationalen Regimen, was Unternehmen nutzen können, wenn sie besonders europaweit operieren wollen und dann dafür einfache Regeln bekommen. Und dann haben wir natürlich die ganz zentrale Frage MFR-Verhandlungen. Also das nächste EU-Haushalt, der tritt 2028 in Kraft. Das große Finale kommt dann nächstes Jahr, da muss es entschieden werden. Aber dieses Jahr wird ganz zentral davon geprägt werden zu verhandeln, wie sieht dieser EU-Haushalt aus, wie ist er zusammengesetzt, welche neuen Governance-Modelle werden gelegt. Das sind wirklich Knackpunkte, für die 2026 ganz, ganz entscheidend wird.
Vielleicht, was auch noch entscheidend wird, ist diese ist die Frage der EU-Erweiterung. Also gerade Diskussionen um einen Beitritt der Ukraine und ob man nicht doch noch kreativere Wege findet, um die Ukraine schneller in die EU eintreten zu lassen, ist jetzt, glaube ich, auch etwas, das nochmal Fahrt aufnehmen wird in 2026. Ich hoffe ja, vielleicht gekoppelt wieder an die Frage von EU-Reformen. Da muss ich aber sagen, bin ich wahrscheinlich etwas weniger optimistisch. Und zuletzt, also gerade wenn wir nochmal auf Deutschland schauen, stehen natürlich auch die Landtagswahlen an. Und dann allgemein diese Frage, wie stark wird die AfD und welche Auswirkungen wird das eben auch dann darauf haben, wie viel Spielraum die Bundesregierung vielleicht auch für sich selber sieht, wenn es zu diesen großen europäischen Fragen kommt.
Ich glaube, da ist dann wirklich die Kernfrage, wie viel Luft bleibt einfach noch für die Bundesregierung auf europäischer Ebene Dampf zu machen? Und wie sehr ist man absorbiert hier in innenpolitischen Fragen? Sowohl in den Parteien selbst als auch dann innerhalb der Koalition. Ich würde jetzt nicht sagen, dass quasi die Landtagswahlen direkte Auswirkungen darauf haben sollten, quasi wie man sich zum MFR positioniert. Ich glaube, so viel sollte man der Bundespolitik schon abverlangen, dass man das trennen kann. Aber natürlich ist es ganz zentral die Frage, wie viel politische Kapazität hat man, sich da wirklich reinzuwerfen, wenn man vor allem innenpolitisch absorbiert wird. Also wird es ein wichtiges Jahr.
Aber weiterhin mit vielen Unsicherheiten behaftet und wie wir ja schon im ersten Monat gesehen haben, so richtig vorhersagen kann man auch nicht, was passiert. Also ich hoffe bloß, dass es nicht ganz so turbulent weitergeht. Bevor wir aber zum ganzen Schluss kommen, habe ich wie immer noch die Kategorie 3 Fragen, ein Wort für dich, Nils. Die erste Frage ist, was gibt dir Hoffnung für die nächsten 11 Monate?
Ein Wort. Ich würde sagen, gib mir 4 Worte, die Antwort auf die Grönland-Situation. Bei allem quasi, was sich immer wieder an Häme über die EU ergießt, das hat man wirklich gut gemacht. Es ist zusammengeblieben, man hat die Instrumente, die man hat, auf den Tisch gelegt und es hat funktioniert. Und ich glaube, daraus kann man lernen, wie man sich in dieser Welt bewegen kann. Erfolgreich. Und dir?
Hätte ich auch gesagt, Geschlossenheit.
Okay, dann bist du professioneller als ich in dem auf ein Wort hinauskommen.
Zweite Frage, ein Wort. Was macht dir am meisten Sorgen für dieses Jahr?
Ich würde es wirtschaftlich reden und würde sagen, der China-Schock. Ich glaube, da haben wir letztes Jahr viel drüber gesprochen, aber wir werden gerade in Deutschland dieses Jahr nochmal wirklich, da wird viel nachkommen. Gerade Bereiche wie Maschinenbau und so weiter, da zieht ein Problem auf, für das wir noch keine Lösung haben. Und ihr?
Rechtsruck.
Ja.
Und dann die dritte Frage, was braucht es jetzt für die EU, um handlungsfähig zu bleiben?
Ich möchte sagen Einigkeit. Aber Einigkeit im Sinne davon, dass wir qualifizierte Mehrheiten brauchen.
Ich sag Flexibilität.
Gut.
Okay. Vielen Dank, Nils, dass du heute mit mir versucht hast, auf 2026 zu schauen. Und hoffen wir, dass es nicht ganz so turbulent wird, wie die ersten 2 Wochen vielleicht vorher gesagt haben.
Okay, danke, Tu.
An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die 57. Folge des EU2Go-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Centers in Berlin. Alle Folgen gibt es wie immer bei Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delorscenter.eu. Mein Name ist Tu Nguyen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.